SRF 1.
Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Das Bundesgericht entlässt einen Mörder nicht in die Freiheit, nach dem Motto: im Zweifelsfalle nicht für den Verurteilten, sondern für die Gesellschaft. Vorsicht bei Pelzern, günstigen Jacken oder Kappen.
Unsere Kontrollen haben auch gezeigt, dass viele Geschäfte noch bei der Deklaration Probleme haben.
Sie kaufen statt Kunstpelz möglicherweise echten Pelz qualvoll veränderter Tiere. Die Zentralafrikanische Republik wählt ab heute Parlament und Präsident. Doch die Wahlen bringen wahrscheinlich eher Gewalt als Ruhe, sagt unser Afrika-Korrespondent. Und in unserer Serie über spezielle Hotels wagen wir uns heute in ein Haus in Budapest, in das kaum jemand freiwillig geht.
Check-in! Willkommen in den kuriosesten, denkwürdigsten und geschichtsträchtigsten Hotels der Welt.
Check-in! Die Rendezvous-Serie zum Jahreswechsel.
Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Kevin Kahanes. Er hat die Nachrichten.
Das Stimmvolk wird erneut über die Präimplantationsdiagnostik abstimmen. Ein überparteiliches Komitee hat über 58.000 Unterschriften für ein Referendum gegen das Gesetz eingereicht, wie die Bundeskanzlei mitteilt. Das Komitee will verhindern, dass die Untersuchung von befruchteten Eizellen in der Schweiz in bestimmten Fällen erlaubt wird. Im Juni hatte das Stimmvolk die Verfassungsänderung zur Präimplantationsdiagnostik angenommen. Die Privatbank Julius Baer hat sich im Steuerstreit mit den USA im Grundsatz geeinigt. Um einer Strafverfolgung in den USA zu entgehen, wird sie gegen 550 Millionen Dollar an die US-Steuerbehörden zahlen. Die Bank Julius Baer soll Amerikanerinnen und Amerikanern dabei geholfen haben, Steuern zu hinterziehen. Die definitive Einigung mit der US-Justizbehörde erwartet die Bank nach eigenen Angaben im ersten Quartal im nächsten Jahr. Mit Julius Baer einigt sich die fünfte Schweizer Bank aus der sogenannten Kategorie 1 mit der US-Justiz. Zuvor hatten sich etwa die UBS und die CS mit den USA geeinigt. Die Weltwirtschaft steht vor einem schwierigen Jahr. Das sagt Christine Lagarde voraus, die Chefin des Internationalen Währungsfonds IWF. Zu diesem Schluss kommt sie wegen der politischen Unsicherheit weltweit. Auch deshalb sei die internationale Wirtschaft derzeit anfällig für Schwankungen, wie Lagarde in einem Gastbeitrag im Deutschen Handelsblatt schreibt. Die schwächere Konjunktur in China wirke sich ebenfalls aus. Zudem sei der Preisverfall bei Öl und anderen Rohstoffen für die Förderländer ein Problem. All dies bedeute, dass das weltweite Wachstum 2016 enttäuschend und ungleichmäßig ausfallen werde. Wegen Steuerbetrugs zahlt Apple in Italien 318 Millionen Euro Strafe. Das amerikanische Technologieunternehmen akzeptiert nach eigenen Angaben die Buße. Apple soll dem Staat mehr als 1 Milliarde Euro verschwiegen haben, wie das italienische Steueramt mitteilt. Wenn es darum geht, amtliche Dokumente öffentlich zu machen, ist die Bundesverwaltung noch immer zu zurückhaltend. Das zumindest findet der Verein Öffentlichkeitsprinzip.ch. Oft würde die Verwaltung den Zugang zu Dokumenten sperren, ohne dies klar zu begründen, kritisiert der Verein. Seit fast 10 Jahren können Bürger Einsicht in amtliche Dokumente verlangen. Wird diese verweigert, können sie sich beim Öffentlichkeitsbeauftragten des Bundes wehren. Dieser habe in diesem Jahr 3/4 aller Beschwerden gegen Verwaltungsstellen ganz oder teilweise gutgeheißen, schreibt der Verein weiter. Viele Internetnutzer brauchen noch immer unsichere Passwörter. Zu diesem Schluss kommt eine Analyse des Hasso-Plattner-Instituts für Software-Systemtechnik im deutschen Potsdam. Demnach ist das beliebteste Passwort der Welt die Zahlenfolge 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gern benutzt würden auch andere Zeichenfolgen, die auf der Tastatur auf einer Reihe liegen. Für die Auswertung dienten fast 35 Millionen Datensätze, die dieses Jahr gestohlen worden waren. Großbritannien bereitet sich erneut auf Hochwasser vor. Der Sturm Frank hat die Insel erreicht, begleitet von heftigem Regen und starkem Wind. In Nordirland und Schottland haben tausende Häuser und Geschäfte keinen Strom. Mehr Regen wird auch in Nordengland und Wales erwartet. In diesen Regionen herrscht bereits Hochwasser. Der Sturm Frank sorgt mit seiner warmen Luft auch am Nordpol für ungewöhnliche Verhältnisse. Dort könnte es bis zu 50 Grad wärmer werden als üblich, sagt der US-Wetterdienst. Und damit zur Wetterprognose für die Schweiz. Heute scheint die Sonne, im Mittelland ist es aber teils neblig. An Silvester ziehen dichte Wolken auf und im Laufe des Tages breitet sich Regen aus. Die Temperatur liegt zwischen 4 und 9 Grad.
Kuscheljustiz, Täterschutz. Immer wieder werden solche Schmähwörter an die Adresse des Bundesgerichts gerichtet. Zum Beispiel, wenn die Lausanner Richter sich weigern, verurteilte Straftäter zu verwahren. Dabei ist das Bundesgericht nicht grundsätzlich gegen Sicherheitsverwahrungen, wie jetzt ein aktueller Fall aus dem Kanton Zürich zeigt. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Es geht um einen Mann, der Anfang der 90er Jahre zu 20 Jahren Zuchthaus verurteilt wurde, wegen Mordes, vorsätzlicher Tötung und weiteren Delikten. Das Zürcher Geschworenengericht wollte damals aber nicht noch zusätzlich eine Verwahrung anordnen und stützte sich dabei auf ein psychiatrisches Gutachten. Trotzdem wurde der Mann im Herbst 2010 nicht freigelassen, wie es ursprünglich vorgesehen war, sondern er kam in Sicherheitshaft. Das Bezirksgericht Zürich hat nämlich die nachträgliche Verwahrung angeordnet. Auf Basis eines Gesetzes, das 2007 neu eingeführt wurde und aufgrund eines neuen psychiatrischen Gutachtens. Anders als das alte Gutachten kam das neue nämlich zum Schluss, dass der Mann an einer schweren psychischen Störung leide und eine sehr große Gefahr für andere Menschen sei. Der Betroffene versuchte sich dagegen zu wehren und argumentierte, die Maßnahme verstoße gegen grundlegende Rechtsprinzipien, weil sie rückwirkend angeordnet worden sei. Doch das Bundesgericht betrachtet die nachträgliche Verwahrung in diesem Fall als zulässig. Mit dem neuen Gutachten habe man ein klareres Bild vom Verurteilten erhalten. Das seien Fakten, die den Richtern in den 90er Jahren noch nicht bekannt gewesen seien. Das Rückfallrisiko sei in diesem Fall so hoch einzuschätzen, dass der Schutz der Öffentlichkeit wichtiger sei als der Freiheitsanspruch des Betroffenen, so das Urteil des Bundesgerichts. Im Übrigen lasse sogar die Europäische Menschenrechtskonvention unter gewissen Bedingungen rückwirkende Maßnahmen zu. Das Urteil zeigt, das Bundesgericht unterstützt Verwahrungen, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind und die Maßnahme nicht einfach automatisch verhängt wird.
Elmar Plotzer. Und diese Themen erwarten Sie noch im Rendezvous. Was haben Angela Merkel und Helene Fischer gemeinsam? Die etwas andere politische Bilanz von Kanzlerin Merkel im Jahr 2015. In der Zentralafrikanischen Republik wird geschossen, Hunderttausende sind auf der Flucht. Trotzdem haben heute Wahlen begonnen. Zuerst aber zu einer haarigen Sache. Der Kragen an der Kapuze, der Bommel an der Kappe, der Rand an den Stiefeln. Jetzt im Winter haben viele Kleidungsstücke einen Pelzbesatz. Und da ist Vorsicht geboten. Offenbar kommt es auch in der Schweiz vor, dass etwas als Kunstpelz deklariert ist, in Wahrheit aber Echtpelz ist, nicht selten aus Fuchs- oder Marderhund, Zuchten in China. Dabei werden Tiere qualvoll auf kleinstem Raum gehalten und zum Teil bei Bewusstsein gehäutet. In der Schweiz kontrolliert das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV die Pelzdeklaration. Ich habe Matthias Lörtscher vom BLV gefragt, kommt das oft vor, echter Pelz, der als Kunstpelz angeschrieben ist?
Unsere Kontrollen haben jetzt nach anderthalb Jahren gezeigt, dass es ein sehr seltener Fall ist. Also wir haben eine Handvoll solcher Fälle, wo effektiv auf diese Weise nicht korrekt deklariert wurde.
Aber grundsätzlich vom Gesetz her kann ich davon ausgehen, wenn nichts steht und das Produkt günstig ist, dann ist es Kunstpelz, oder nicht?
Ja, davon kann man nicht hundertprozentig ausgehen. Unsere Kontrollen haben eben auch gezeigt, dass viele Geschäfte noch bei der Deklaration Probleme haben. Also wenn sie deklariert sind, sind die häufig nicht ganz korrekt deklariert. Aber es gibt auch oft Fälle, wo gar nicht deklariert ist.
Wollen die Läden das nicht deklarieren oder können sie es nicht?
Zum Teil fehlt das Wissen und zum Teil fehlt auch die Information, weil die Beschaffungswege von Pelzprodukten, vor allem wenn es im unteren Preissegment sind, wenn es um Bordüren geht, das sind meistens komplizierte Wege, wo eine Nachverfolgbarkeit der Deklaration relativ schwierig ist. Und kommt noch hinzu, dass die Schweiz das einzige Land in Europa ist, das eine solche Deklaration verlangt.
Das heißt, es kann zum Beispiel sein, dass ein Mantel irgendwo aus Portugal oder aus Rumänien kommt und der Pelzbesatz dort angenäht wurde und aus China stammt. So meinen Sie das?
Oder auch, dass ein Pelzbesatz ursprünglich in Dänemark produziert wurde, dann von Chinesen gekauft wurde, dort weiterverarbeitet wird und dann noch über mehrere Länder geht, bis schlussendlich das Endprodukt in der Schweiz landet.
Sie hatten vorhin gesagt, im unteren Preissegment. Wie kann es denn sein, dass echter Pelz so günstig ist, also offenbar zum Teil noch günstiger als Kunstpelz?
Die Produktion von Kunstpelz, je nach Qualität, kann recht aufwendig sein und daher auch einen entsprechenden Preis fordern. Auf der anderen Seite gibt es eben gerade aus dem asiatischen Raum, aus China, Produktionsmethoden von beispielsweise Marderhunden, wo der Preis pro Pelzstück dann einfach tiefer ist als Falschpelz.
Wie ist es von den Läden her? Eigentlich müssten die ja deklarieren, was für Pelz es ist. Wenn sie das nicht tun, können sie dann die Läden büßen?
Wir leiten Verfahren ein und das kann dann bis zu einer Buße gehen. In einer ersten Phase kann das Geschäft die richtigen Informationen nachliefern und korrekt deklarieren. Wenn das nicht geschieht oder auf unsere Aufforderung nicht eingegangen wird, dann kann das bis zu einer Buße gehen.
Kann ich denn beim Einkauf einen echten Pelz von einem Kunstpelz unterscheiden?
Das ist nicht ganz so einfach. Man kann zum Beispiel schauen bei den Pelzen, wenn man die Haare auseinanderbiegt und den Grund sucht, also den Boden, wo der Pelz zu wachsen begann. Wenn es in der Grund stoffig ist, dann ist es Kunstpelz. Und wenn es Leder ist unten dran, dann ist es in der Regel Echtpelz.
Sagt Matthias Lörtscher, Leiter Artenschutz beim Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen. Und plötzlich ging es nicht mehr nur um eine harte Haltung gegenüber Griechenland oder um Verschrottungsprämien. Plötzlich ging es um ganz grundsätzliche Werte, um Grundüberzeugungen, um Angela Merkels Überzeugungen in diesem besonderen Jahr 2015. Es ging um die Frage, wie reagiert Deutschland auf die Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien und Afghanistan? Die Kanzlerin gab die Antwort mit Menschlichkeit. Mit dem Satz, wir schaffen das, mit der viel zitierten, viel kritisierten Willkommenskultur. Keine Frage, das Jahr 2015 war das Jahr der Angela Merkel und das Jahr des Wandels in Deutschland. Aus Berlin, Peter Vögeli.
Was für ein atemloses Jahr. Noch im Sommer, kurz vor meinem Umzug nach Berlin, hatte ich mir überlegt, was das Deutschland ausmacht, über das ich künftig berichten würde. Und meine ganz persönliche Theorie war: Was Helene Fischer in der Schlagerwelt darstellt, ist Angela Merkel in der Politik. Unangefochten und populär sind sie beide. Beide bescheren den Deutschen ein ruhiges und schönes Privatleben. Die Politik regelte Angela Merkel für die Deutschen ohne Aufregung in einer großen Koalition der Harmonie. Und Helene Fischer sorgt musikalisch für gute Laune. Anders gesagt:
Wenn man in ein Flugzeug steigt, das sie lenkt, muss man keine Angst haben. Die ist technisch sehr gut. Du stürzt garantiert nicht ab. Das Problem ist, du weißt nicht, wo du landest. So ist das.
Charakterisierte SPD-Urgestein Franz Müntefering einst Angela Merkel. Ein legendärer Satz. Merkel flog mit dem Zeitgeist, blieb vage, war stolz, dass die Bundesregierung quasi auf Sicht fährt und segelte nie gegen den Wind. Jetzt sind sich die Deutschen nicht mehr einig, wo und ob sie sicher landen. Das Land ist wieder politisiert. Angela Merkel kam aus der Deckung, riskiert ihre Kanzlerschaft, gab über den Bordfunk ein Ziel bekannt, entwickelte ein Bild von Deutschland in 25 Jahren. Zwar ein vages, aber in den Konturen erkennbares und vor allem erstmals ein langfristiges Ziel der Kanzlerin.
Fragen wir uns doch einmal, wie stellen wir uns unser Deutschland in 25 Jahren vor?
Für sie ist es ein wirtschaftlich erfolgreiches Deutschland. Eines, das nicht auf Deutschtümerlei, sondern auf deutschen Werten, sprich der deutschen Verfassung, beruht. Oder wie es der quasi Staatshistoriker der Bundesrepublik Heinrich August Winkler ausdrückt.
Das, was gilt, ist, Deutsch ist, wer Deutscher sein will. Dass alles davon abhängt, ob diejenigen, die hier zusammenleben, bei aller ethnischen und kulturellen Vielfalt anerkennen, es gibt eine gemeinsame politische Kultur und das ist die des Grundgesetzes.
Das ist ein amerikanischer Ansatz. Und die Bewunderung für Amerika war immer einer der wenigen Konstanten von Angela Merkel. Aber das reicht nicht als Erklärung. Was hat Angela Merkel bewogen, plötzlich gegen den politischen Wind zu segeln? Vielleicht dachte Angela Merkel, die Willkommenskultur am Münchner Hauptbahnhof sei die Meinung der Deutschen, der Mainstream. So sieht es ein hoher Beamter hinter vorgehaltener Hand. Vielleicht erlebte sie ihren Schabowski-Moment, vermutet ein renommierter Historiker. Der DDR-Funktionär Günter Schabowski hatte am 9. November 1989 an einer Pressekonferenz die Berliner Mauer ungewollt zu Fall gebracht.
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich.
So ähnlich erging es auch Angela Merkel. Sie hatte nicht gesagt und vor allem nicht gemeint, die Grenzen seien für alle und immer offen, auch nicht an ihrer Wir-schaffen-das-Pressekonferenz. Dafür hatte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge getwittert, Syrer würden ohne Prüfung aufgenommen. Aber war das wirklich für die Öffentlichkeit gedacht gewesen? Angela Merkel ist wahrscheinlich in ihre neue Rolle hineingerutscht. Sie fährt kurzfristig auf Sicht, improvisiert, vertritt aber langfristig die Position, wenn Deutschland die Grenzen schließt, eine der Grundregeln der EU außer Kraft setzt, zerfällt die Europäische Union. Und ohne Europäische Union hat Deutschland keine Zukunft in einer globalisierten Welt. So klingt sie zumindest.
Deutschland ist unser Vaterland. Europa ist unsere Zukunft. Egal, wie sehr uns das manchmal auch nervt. Diese Idee ist heute so wahr und so wichtig und lebendig wie zu der Zeit von Helmut Kohl.
Das sagte sie ausgerechnet am CSU-Parteitag, kurz bevor sie vom bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer in einmaliger Art und Weise abgekanzelt wurde. Aber trotz Gegenwind ist niemand am politischen Horizont sichtbar, der Merkel stürzen könnte. Die Wirtschaft will Arbeitskräfte, auch Flüchtlinge, und die Prognosen für 2016 sind positiv. Schwierig wird es erst 2017, wenn alle Flüchtlinge, die bleiben, Arbeit suchen. Und zum Schluss, was ist nun mit dem Helene Fischer-Vergleich? Der gilt natürlich nur beschränkt. Aber nicht nur Deutschland und Angela Merkel verändern sich, auch Helene Fischer. Am 1. Januar tritt der blonde Schlagerstar in einem Tatort-Krimi als schwarzhaarige russische Killerin auf. Das ist doch auch eine überraschende Änderung mehr in Deutschland, finde ich.
Peter Vögel ist etwas anderer Rückblick auf 2015, das Jahr des Wandels in Deutschland. Und auf Wandel hofft man auch in Afrika. Heute ist es dort endlich soweit. Die Zentralafrikanische Republik wählt einen Präsidenten und ein Parlament. Bereits mehrmals ist diese Wahl verschoben worden, weil die Sicherheitslage im Land desolat ist. Doch die UNO und Frankreich, die im Land engagiert sind, forcieren eine Entscheidung. Sie erhoffen sich, dass durch einen legal gewählten Präsidenten und ein Parlament Ruhe ins Land zieht und sich die verschiedenen verfeindeten Bevölkerungsgruppen wieder versöhnen. Fragen unseren Afrika-Korrespondenten Patrick Wülser: In welchem Zustand befindet sich denn die Zentralafrikanische Republik heute? Wie ist zum Beispiel die Atmosphäre in der Hauptstadt Bangui?
Nach 3 Jahren Bürgerkrieg sind im Land immer noch 400'000 Menschen auf der Flucht. Über 1 Million Leute sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Für das ganze Land gibt es beispielsweise einen einzigen Kinderarzt, eine Handvoll Chirurgen. Und am stabilsten ist die Lage tatsächlich in der Hauptstadt Bangui, aber auch dort sind fast jede Nacht Schüsse zu hören. Viele Quartiere bestehen nur noch aus Ruinen. 10'000 Blauhelme der UNO sorgen dafür, dass diese fragile Lage einigermaßen unter Kontrolle bleibt.
Ist es denn eine begründete Hoffnung dieser UNO-Blauhelme und von Frankreich, dass die Wahlen wirklich Frieden und Stabilität bringen?
Ob diese Wahlen die Lage in der Zentralafrikanischen Republik wirklich unmittelbar ändern können, ist fraglich, trotz allen Hoffnungen. Aber die Leute haben eben Hoffnung. Hoffnungen. Sie wünschen sich Frieden, eine Normalität zurück. Viele Beobachter in Bangui halten Wahlen dagegen aber für verfrüht und riskant. Es gibt eigentlich nur ein Gegenargument, das vor allem von Frankreich vorgebracht wird. Niemand garantiert, dass weiteres Warten ein besseres Ergebnis bringen wird. Frankreich hat aber auch spezielle Interessen, dass eine legitime Regierung in Bangui die Macht übernimmt. Frankreich ist immer noch mit einigen hundert Soldaten im Land vertreten und hilft, die Sicherheit aufrechtzuerhalten und sehnt sich schon lange danach, ihre Truppen zurückzuziehen.
Hunderttausende Menschen sind aus der Zentralafrikanischen Republik geflüchtet in die Nachbarstaaten. Ein Teil des Landes ist überhaupt nicht mehr passierbar. Wer kann denn angesichts dieser Situation überhaupt wählen gehen?
Aufgrund der unsicheren Lage und der mangelhaften Vorbereitung der Wahlen mussten diese Wahlen ja bereits mehrere Male verschoben werden. Sie haben es erwähnt, man geht davon aus, dass heute wahrscheinlich rund 40% der Wahlberechtigten nicht an die Urne gehen können, insbesondere Flüchtlinge, aber auch die Bewohner des Nordosten des Landes, die teilweise dieser Teil wird immer noch von Rebellen besetzt, und mit einem eurozentrischen Blick könnte man also ruhig von albtraumartigen Voraussetzungen für demokratische Wahlen sprechen.
Es gibt 29 Kandidaten für das Präsidentenamt. Gibt es unter diesen 29 wenigstens einen, der genug Fähigkeiten und Charisma hat, um dieses Land zu einen?
Bei meinem letzten Besuch in der Hauptstadt Bangui sagte mir ein junger Student in einem Flüchtlingslager, wir warten auf einen würdigen Sohn dieses Landes, der unsere Bodenschätze endlich für alle Bürgerinnen und Bürger nutzbar macht. Aber diese charismatische und integre Figur ist unter den 29 Kandidaten leider nicht auszumachen. Wenigstens kann man sagen, sind alle Vertreter von bewaffneten Rebellengruppen verfassungsmäßig von der Wahl ausgeschlossen. Und bei der großen Menge der Kandidaten ist absehbar, dass es Ende Januar wahrscheinlich zu einem zweiten Wahlgang kommen wird.
Alles, was Sie geschildert haben, Patrick Wölser, klingt wirklich schwierig. Was bräuchte denn die Zentralafrikanische Republik, damit wirklich Frieden einkehrt? Wäre das Hilfe von außen?
Ich denke, es braucht weiterhin Hilfe, nicht nur Soldaten, sondern auch materielle Hilfe, Aufbauhilfe. Nach 3 Jahren Bürgerkrieg kann in der Zentralafrikanischen Republik nicht einfach mit einer Wahl ein Neuanfang stattfinden. Ich würde nicht mal von einem Wiederaufbau sprechen, sondern eher von einer Staatsgründung. Schon vor dem Bürgerkrieg funktionierte der Staat nicht. Das Land wurde während Jahren von einer raffgierigen Elite ausgebeutet. Und der Bürgerkrieg war eigentlich nur ein Vorwand zum Ausgleich sozialer Ungerechtigkeiten, und die Religion eher ein Vorwand, ein Mittel zur Mobilisation. Auf dem Papier kann man sagen, wird heute vielleicht ein neuer Präsident gewählt, ein wichtiges Symbol der Rechtsstaatlichkeit, aber dieser Staatschef regiert eine Art geografische Hülle, die ein Trümmerfeld umschließt.
Danke für diese Einschätzungen, Patrick Wölser in Nairobi. Rendezvous, es ist 1:07. Heute im Fokus unserer Serie ein etwas spezielles Hotel. Es ist meist ausgebucht, hat ein ungewöhnliches Sportangebot und ist vor allem sehr, sehr günstig.
Check-in. Die Rendezvous-Serie zum Jahreswechsel.
Die sogenannte geheizte Straße in Budapest ist ein Hotel, in das allerdings niemand freiwillig eincheckt und das viele nie mehr verlassen. Urs Bruderer.
Sie werden dieses Hotel in Budapest kaum finden. Nur Insider kennen es, Werbung macht es keine, und dennoch ist es meist nicht nur ausgebucht, sondern überbelegt. Solange sich noch jemand irgendwo hinsetzen kann, solange lassen wir die Leute rein, sagt Gabor Ivani, ein Hühne mit weißem Rauschebart und Direktor der Anlage. Er hat 100 Betten, an kalten Wintertagen aber bis zu 400 Gäste. Für die zu spät gekommenen hält er Schaumstoffmatten bereit. Einen Desinfektionsdienst gegen Läuse und so weiter gibt es nur noch bei uns. Der Amtsarzt hat diesen Service gestrichen. Direktor Ivani legt Wert auf Sicherheit. Auch er selber kann nicht einfach hineinspazieren, muss läuten und auf Einlass warten. Er zeigt auf das Namensschild an der Pforte.
Never feed the tutsa.
Geheizte Straße, so heißt sein Betrieb. Drinnen setzt man auf industriellen Schick, Neonlicht, Klinkerboden. Ein breiter Gang führt in die große Halle. Die Wege sind schmal zwischen den Metallpritschen und Kajütenbetten. Die Halle ist Schlaf- und Essenssaal. Die Gäste stehen an. Heute gibt es für jeden einen Mockenschinken, einen Sack Chips und ein Stück Brot. Hier gibt es täglich Frühstück, Mittag- und Nachtessen, sagt ein etwa 60 Jahre alter Gast. Er lebt schon ein Jahr hier. Als ehemaliger Offizier hat er zwar eine Rente, doch wegen einer Bürgschaft für einen Bekannten, der einen Kredit nicht zurückzahlen konnte, sieht er davon kaum etwas.
So zahlen nicht.
Wäre ich nicht hier, wäre ich auf der Straße, sagt der Mann. Und ein Straftäter. Obdachlosen droht eine Buße von 100.000 Forint, etwa 350 Franken. Wer nicht bezahlen kann, kommt ins Gefängnis. Für 100.000 Forint sitzt man 100 Tage. Das Obdachlosigkeitsverbot wurde unter der Regierung von Premierminister Viktor Orban eingeführt. Ausgerechnet von dem, sagt Direktor Gabor Ivani. Als Methodistenpfarrer hat er Viktor Orban und seine Frau getraut und deren erste Kinder getauft. Kennengelernt haben wir uns vor der Wende von 1989 in einer politischen Widerstandsorganisation. Ivani erinnert sich, wie er Orban damals die Leitung einer Sitzung überließ. Der ist 10 Jahre jünger als ich, dem gehört die Zukunft, habe er damals gedacht. Heute engagiert sich Ivani in der Opposition gegen Orban. Und Orbans Staat kürzt Ivanis geheizter Straße die Mittel. Da die Gäste nichts bezahlen, ist er auf Spenden angewiesen. Oder auf den Weltfußballverband. Unsere Fußballmannschaft hat mit Hilfe der FIFA an den Weltmeisterschaften der Obdachlosen teilnehmen können. Auch sonst legt man in seinem Betrieb Wert auf Sport. Man spielt hier Schach und Tischtennis. Andere Gäste besuchen Weiterbildungskurse. Einige haben das Haus verlassen und arbeiten heute als Pfleger. Doch viele Gäste kommen immer wieder, um sich von ihrem harten Alltag zu erholen. Agnes Cimek ist Ärztin hier. Die Leute kommen unterkühlt, ausgehungert und dehydriert an. Zum Alltag gehören auch schwere Sonnenbrände, Erfrierungen und Brüche. Haben wir dies alles behandelt, sagt die Ärztin, zeigen sich die tieferen Probleme. Alkoholismus, Gehirnschäden, Zucker, Bluthochdruck, Traumata. Auch davon erholen sich die Leute hier. Doch einmal draußen kaufen sie keine Medikamente mehr. Und so stehen viele nach einigen Monaten wieder da. Agnes Cimek teilt sich die harte Arbeit zusammen mit 8 weiteren Ärzten. Auch ein Zahnarzt gehört zum Team. Zusammen betreiben sie das einzige auf Obdachlose spezialisierte Spital Budapests. Die anderen schicken ihre obdachlosen Patienten hierher, sagt sie. Direktor Ivani ist stolz auf sein Spital. Es gehört zu den besten in Ungarn überhaupt. Wir haben ein eigenes Labor. Unser Chirurg kann sogar amputieren, obwohl er das eigentlich nicht darf. Und als ich vor einem Monat einen Infarkt hatte, ließ ich mich hier untersuchen. Hier arbeiten Profis. Wie kein anderer Direktor kümmert Ivani sich um das leibliche Wohl seiner Gäste. Und er tut das bis zuletzt. Das ist der Saal für die Schwerstkranken, sagt Ivani und wechselt mit einem Patienten ein paar Worte. Die meisten dämmern vor sich hin. Einige leiden an Krebs im Endstadium. Die Obdachlosen, die es in Ungarn nicht geben darf, können hier in Würde sterben. Auf dem Weg hinaus zeigt der Direktor auf eine Vitrine. Hinter einem schwarzen, schmiedeeisernen Gitter hängen Listen mit Namen und Jahreszahlen. Hier verzeichnen wir unsere Toten. Ihre Namen bleiben sonst nirgendwo erhalten, sagt Gabor Ivani, der Direktor der geheizten Straße, eines großartigen Hotels, in das niemand freiwillig geht und das viele nicht mehr verlassen. An die 100 Namen stehen auf den Listen. Und jedes Jahr werden es mehr.
Und wenn es interessiert, wie es aussieht im Obdachlosenhotel in Budapest, Urs Bruderer hat Fotos gemacht. Sie finden sie unter srf.ch/hotel. Dort hat unsere Online-Redaktion eine Seite gestaltet zum Schmökern, Klicken und Nachhören. Nochmals srf.ch/hotel. Morgen dann Check-in im gefährlichen Kabul. Und gleich ist es eins, im ersten und vierten ist in diesen Tagen Zeit für unsere besten Tagesgespräche des Jahres. Heute mit dem jungen Mann, der als Gymnasiast einen Film über MS drehte, einen Film über seine MS-kranke Mutter. Das Tagesgespräch gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Kevin Kahannes.
Die sogenannte Präimplantationsdiagnostik, also die Untersuchung von befruchteten Eizellen, kommt nochmal vors Volk. Es sind über 58.000 Unterschriften für ein Referendum gegen das Gesetz zusammengekommen. Die Weltwirtschaft steht vor einem schwierigen Jahr, das sagt Christine Lagarde voraus, die Chefin des Internationalen Währungsfonds. Grund sei unter anderem die weltweite politische Unsicherheit. Im Kanton Zürich ist ein Mann zu Recht nachträglich verwahrt worden, der in den 90er Jahren wegen Mordes zu 20 Jahren Haft verurteilt worden war. Das hat das Bundesgericht entschieden und entlässt den Mann damit nicht in die Freiheit.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.